Jesus, wir danken dir heute Morgen dafür, dass wir hier sein dürfen, dass wir miteinander singen können, dass wir miteinander beten können, dass wir Gelegenheit haben, auf dein Wort zu hören, Herr, dass wir einträchtig beieinander sein dürfen. Wir freuen uns, dass du mitten unter uns bist und dass du uns durch deinen Heiligen Geist leiten möchtest, durch diesen ganzen Gottesdienst, auch durch das Wort natürlich. Ja, und wir wollen die nicht vergessen, die heute Morgen nicht hier sein können. Der Krankenstand ist nach wie vor hoch. Ganz besonders Schwester Beek wollen wir mit. So, das Thema heute Morgen, das mir der Herr aufs Herz gelegt hat, trägt die Überschrift Zeichen der Zeit. Und da bin ich gleich bei dem, was Jürgen zuletzt gebetet hat. Danke für die Einführung, denn das hat überhaupt nichts mit Politik zu tun. Unsere Gottesdienste sind dazu da, um den Herrn, unseren Herrn und Heiland, unseren Retter und Erlöser zu verherrlichen und nicht um Menschen zu verteufeln. Zeichen der Zeit. Das habe ich gefunden, ihr werdet es kaum glauben, beim blinden Bartimäus. Der gehört ja zu den bekanntesten biblischen Figuren. Meistens ist sie für die Kinder immer wieder eine spannende Geschichte. Und dennoch rentierte sich auch als Erwachsener, diese Erzählung zu lesen und sie als Helfer und sie tiefer zu betrachten. Und das möchte ich heute Morgen mit uns tun. Und ich möchte die Geschichte lesen aus dem Markus-Evangelium im 10. Kapitel, die Verse 46 bis 52. Und da heißt es, und sie kamen gen Jericho. Und da aus Jericho ging und seine Jünger und sein großes Volk da saß, ein Blinder, Bartimäus, der Sohn Timäus, am Wege und bettelte. Und da er hörte, dass es Jesus von Nazareth war, fing er an zu schreien und zu sagen, Jesu, du Sohn Davids, erbarme dich mein. Und viele bedrohten ihn, er sollte stillschweigen. Aber er schrie viel mehr, du Sohn Davids, erbarme dich mein. Und Jesus stand still und ließ ihn rufen, und sie riefen den Blinden und sprachen zu ihm, sei getrost, steh auf, er ruft dich. Und er warf sein Kleid von sich, stand auf und kam zu Jesus. Und Jesus antwortete und sprach zu ihm, was willst du, dass ich dir tun soll? Der Blinde sprach zu ihm, Rabbi, dass ich sehen werde. Jesus aber sprach zu ihm, geh hin, dein Glaube hat dir geholfen. Und alsbald ward er sehend und folgte ihm nach auf dem Wege. Ich habe vor ein paar Jahren mal eine Predigt dazu gehört, die manches Richtige sagte, mit der ich aber letztlich doch nicht ganz glücklich war. Ihr Inhalt lässt sich in den Punkten, die ich mir gemerkt habe, etwa so zusammenfassen. Erstens, in seinem Leid darf man sich nicht davon abhalten lassen, sein Leid hinauszuschreien, und man darf es nicht in sich fressen. Und dem ist absolut zuzustimmen. Und zweitens, wenn man nur laut und energisch genug schreit, dann wird einem auch geholfen werden. Diese Aussage ist eh mehr problematisch. Denn es gibt genug Gegenbeispiele, sogar in der Bibel selbst. Ne? Baum absägen. Da sind die Gebete immer energischer geworden. Sogar in der Bibel selbst. Und die Bibel weiß um das Schweigen Gottes. Und das macht uns gelegentlich auch theologische Probleme. Wenn man nur laut und energisch genug schreit, dann wird einem auch geholfen werden. Um die Fatalität dieser Aussage zu erkennen, muss man sie eigentlich mal umdrehen. Wenn mir nicht geholfen wird, dann schreie ich nicht laut und energisch genug. Ich selbst bin schuld, dass mir nicht geholfen wird. Genauso ein Unfug. Und es kommen wie von selbst die Fragen, was muss ich denn noch alles tun? Wie viel mehr muss ich beten, damit mir geholfen wird? Was muss ich Gott als Opfer anbieten, damit er sich mir endlich zuwendet? Zerstörerische Fragen, die das Leid nur verschlimmern. Der Evangelist Markus wollte uns etwas anderes sagen, als er uns die Erzählung vom schreienden blinden Bartimäus aufschrieb. Schauen wir also genauer hin. Da sitzt ein blinder Bettler an der Straße, Bartimäus wird er genannt, Das ist ja eigentlich gar kein Name. Bartimäus heißt wörtlich Sohn des Timäus. Dieser Mann am Straßenrand ist also unbedeutend, dass er nicht mal einen echten Namen hat. Und doch steht er im Mittelpunkt der heutigen Predigt. Heute weiß fast jedes Kind, seine Geschichte zu erzählen. Diesem unbedeutenden, praktisch namenlosen Bettler versucht man auch noch, den Mund zu verbieten, als er sich erlaubt, seine Stimme hilferufend zu erheben. Da stört das schöne Ambiente. Der passt nicht ins Bild. Wenn der göttliche Messias mit seinem leuchtenden Heiligenschein strahlend durch die Stadt schreitet, man bittet Bartimäus nicht ruhig zu sein, man befiehlt ihm zu schweigen. Aber Bartimäus zeigt die einzig richtige Reaktion: der schreit noch lauter. Denn wer leidet, hat ein Recht, auch offen sagen zu dürfen, wer leidet. Er hat ein Recht darauf, dass man ihm je nach den eigenen Möglichkeiten im Sinne der Nächstenliebe hilft. Bartimäus schreit hier vor allem deshalb noch lauter und lässt sich den Mund nicht verbieten, weil er genau weiß, jetzt ist seine Chance, jetzt und zu keinem anderen Zeitpunkt, denn jetzt kommt Jesus, der Messias, an ihm vorbei. Und das ist das Zeichen der Zeit. Das Vorbeikommen Jesu ist für Bartimäus die Chance seines Lebens, der Kairos, wie die Griechen sagen, die günstige, ja einmalige Gelegenheit, der rechte Zeitpunkt, der eben jetzt ist und nicht vorhin und auch nicht später. Es ist für Bartimäus die einzige Chance, dass seine Existenz am Rand, am Straßenrand, ein Ende findet, eine Existenz, die er sich sicher nicht selbst gewählt hat. Er schüttert auch seine Bitte an Jesus: ich möchte wieder sehend werden. Bartimäus war nicht schon immer blind. Wer sich in der jüdischen Geschichte auskennt, hat es vielleicht schon mal erfahren. Es gab damals Eltern, die aus finanzieller Not eines ihrer Kinder absichtlich geblendet und damit blind gemacht haben, um sie als Bettler an die Straße zu setzen und so an Geld zu kommen. Das waren mal noch Dinge, von denen wir heute zum Glück nichts mehr wissen. Vielleicht traf Bartimäus dieses schreckliche Schicksal, wir wissen es nicht. Alles Negative aber, das Bartimäus erlebt hat, hat mit dem Vorbeikommen Jesu eine Chance auf die Wende zum Guten. Sohn David, sagt er, und Rabbi, Bartimäus schreit genau im richtigen Moment und darauf kommt es in dieser Geschichte an. In diesem Moment ist es wichtig, alle Widerstände zu umgehen, sich nicht kleinreden zu lassen, sondern zu schreien, was das Zeug hält, weil das Heil zum Greifen nahe ist, weil Jesus vorbeikommt. Bartimäus hat seine Chance ergriffen, die Chance, die es unbedingt zu ergreifen galt, weil es die einzige war, die er überhaupt hatte. Und Jesus bleibt stehen, wendet sich dieser unbedeutenden Existenz zu und sagt: ruft ihn her. Und jene, die dem Bartimäus erster Schreien verbieten wollten, sprechen ihm auf einmal Mut zu. Jesu Aufmerksamkeit für diesen blinden, im Staub der Straße sitzenden Mann hat schon erste Kreise gezogen. Bartimäus wirft seinen Mantel ab und springt auf. Er schüttelt quasi seine alte Existenz ab und geht auf Jesus zu. Die Heilung durch Jesus ist nun die logische Folge. Dein Glaube, dein Vertrauen hat dir geholfen, sagt Jesus. Und Bartimäus folgt Jesus fortan auf seinem Weg. Diese kurze Notiz des Markus birgt eine Tiefe, die sich erst erschließt, wenn man den Ort des Bartimäus, wenn die Augen geöffnet werden, innerhalb der Evangelienerzählung, die Markus beachtet. Denn im Anschluss erzählt Markus vom Einzug Jesu in Jerusalem. Das ist die nächste Geschichte, die danach kommt. Und dieser zunächst glorreiche Einzug ist aber letztlich der Auftakt zum Leidensweg Jesu. Sehenden Auges gemeint ist, tief verstehend, sollen die Leser des Markus-Evangeliums, also wir, den Kreuzweg Jesu betrachten und mitgehen. Sehenden Auges, tiefer verstehend, sollen wir verfolgen, wie sich im Leidensweg Jesus von Nazareth und seinem Tod am Kreuz, wie er sich dort offenbart, bis hin zur Spitzenaussage des heidnischen Hauptmanns, als er sieht, auf welche Weise Jesus stirbt und sagt: wahrhaftig, dieser Mensch ist Gottes Sohn. Ein vollgültiges, echtes christliches Bekenntnis, weil es nicht aufgrund eines Wunders Jesu oder angeregt durch seine Worte und Taten gesprochen ist, sondern weil es angesichts des am Kreuze Gestorbenen gesprochen wird. Dazu braucht es aber eine tiefe Offenheit für die Geschehnisse, die man erlebt, braucht es wirklich offene Augen, die Gottes Spuren selbst im scheinbaren Chaos noch sehen. Was kann das alles für uns heute bedeuten? Es sind zwei sich überlappende Themenkreise, die mir aus dem Evangelium für heute besonders wichtig sind. Da ist das sehende Auge und da ist das Ergreifen der günstigen Gelegenheit, der gebotenen Chance. Ich erinnere mich an das Zweite Vatikanische Konzil, auch wenn es aus dem Katholizismus kommt, da kommt auch was Gutes. Denn das hat eine besonders in der Nachkonzilzeit viel gebrauchte Wendung geprägt. Es sprach tatsächlich von den Zeichen der Zeit. Dieser Ausdruck wurde und wird unterschiedlich benutzt, natürlich. Im Wesentlichen enthält er vor allem Folgendes. Es gilt, die Spuren Gottes auch in unserer Zeit und Geschichte zu erkennen, im Großen wie im Kleinen, und gegebene Chancen zu nutzen. Dahinter steckt das feste Bekenntnis, dass Gott auch in unserer Zeit wirkt. Es braucht hier aber ein tieferes Sehen, um das wir immer auch bitten müssen. Anknüpfungspunkte für die Verkündigung, neue Verstehenszugänge zu den alten und weiterhin gültigen Wahrheiten. Vielleicht will uns Gott das längst schenken, aber wir haben nicht den richtigen Fokus dafür und lassen Chancen ungenutzt vorbeiziehen. An dieser Stelle habe ich in meinem Manuskript ein Ausrufezeichen und Fragezeichen gleichzeitig gesetzt. Die Zeichen der Zeit zu beachten bedeutet aber auch, dass man sich von dem, was in einer Zeit existiert und vorzufinden ist, Betroffenheit empfindet. Die pastorale Konstitution, aber die Kirche in der Welt von heute und das Zweite Vatikanische Konzil unter dem Leitwort Gaudium et Spes veröffentlicht hat, schreibt im ersten Abschnitt Freude und Hoffnung, Trauer und Angst. Der Mensch von heute, besonders den Armen und Bedrängten aller Art, sind auch Freude und Hoffnung, Trauer und Angst der Jünger Christi. Ist das so? Können wir trauern? Können wir Angst haben? Haben wir Hoffnung? Also das ist ja ein Auszug. Der ist aber gut getroffen. Und es gibt nichts wahrhaft Menschlicheres, das nicht in unseren Herzen seinen Widerhall fände. Ist doch ihre eigene Gemeinschaft aus Menschen gebildet, die in Christus geeint vom Heiligen Geist auf ihrer Pilgerschaft zum Reich des Vaters geleitet werden und eine Heilsbotschaft empfangen haben, die auch allen anderen auszurichten ist. Darum fühlt diese Gemeinschaft sich mit der Menschheit und ihrer Geschichte wirklich engstens verbunden. Jedenfalls ist das Bild, das die Gemeinde widerspiegeln soll. Das sind Sätze, die nur nicht klingen, sondern die wir auch in die Pflicht nehmen müssen. Wir dürfen als Gemeinde heute unsere Augen nicht verschließen vor dem, was in der Gemeinde und um uns herum passiert. Und das war der große Leitgedanke in diesem Konzil. Sich nicht einigeln, sondern Gottes Geist in die Welt einströmen lassen und im Dialog mit der Welt auch immer neu von Gott her entdecken, wer man eigentlich selbst ist und worin die eigene Sendung besteht. Die Zeichen der Zeit waren die Bibelbewegung, waren neue theologische Einsichten in der Zeit der frühen Kirche, aber wenn wir uns heute umschauen, in der Welt, die beginnende Globalisierung, die Industrialisierung und der Kalte Krieg, Zeichen unserer Zeit sind immer lauter werdende Anfragen an geistliche Strukturen, die breite Sehnsucht nach einer Vertiefung. Die Frage nach dem rechten, theologisch weiter durchdachten Verhältnis von Haupt- und Ehrenamt. Wir haben dort hinten an der Wand einen Zettel, auf dem unsere DNA steht, ganz oben, genau, unsere gemeinschaftliche Ausrichtung im Mülheimer Verband ist dort angezeigt. Schaut euch das ruhig nochmal an, wenn ihr ein bisschen Zeit habt. Unsere leitenden Brüder zeigen uns die biblischen Strukturen unseres Daseins auf. Es ist richtig und wichtig, eine auf biblischer Grundlage bestehende Ordnung zu kennen und sie auch anzuerkennen. Darüber hinaus braucht es aber eine weitere und tiefe Klärung und auch eine Ernte und Unterscheidung der gewachsenen Früchte. Es gehören zu den Zeichen unserer Zeit, aber auch das Internet, die immer fortschreitende Globalisierung, die Entfremdung des Abendlandes vom Christentum auf breiter Ebene, der arabische Frühling, die Finanz- und Wirtschaftskrise, die zunehmenden Scheidungsraten, die Missbrauchsfälle, die gerade die westliche Gesellschaft horizontal wie vertikal durchzieht. Und wir sind als Kinder Gottes mitten da reingesetzt. So ist die Situation. Sollen wir jetzt eine halbe Stunde darüber reden, wie schlecht die Menschheit ist? Das ist nicht unsere Aufgabe. All dies schreit doch danach, auch von der Gemeinde, von uns allem ernst genommen zu werden, als eine echte Anfrage. Die Gemeinde muss sich dabei hüten, das heißt, wir müssen uns hüten, blind in die eine oder in die andere Richtung zu rennen. Vor allen Dingen müssen wir uns hüten, einfach die Geschehnisse zu verteufeln und anzuklagen. Das hast du gesagt. Natürlich dürfen wir nicht gesund reden, was krank ist. Wir müssen vielmehr in alledem, was in unserer Gesellschaft und in der Welt erkrankt ist, den Schrei unserer Gesellschaft nach Heil und Heilung, den Schrei nach Gottes, nach Gott sehen. Das sind nämlich die Zeichen der Zeit. Woher kommt das denn auf einmal, dass unsere Geschwister Freitag, Donnerstag oder Freitagnachmittag draus sind und mit 25, 27 Leuten auf der Straße beten? Wenn mir das einer vor 3 Jahren gesagt hätte, hätte ich gesagt, ich weiß nicht, was du geträumt hast. Das ist der Schrei der Welt nach Fragen, nach Antworten auf ihre Fragen, natürlich. Und wir haben einen Auftrag für unsere Welt, unsere Gesellschaft, den wir immer wieder mehr entdecken und ausleben müssen. Und dabei geht es darum, dass wir als Glaubende die Augen offen haben dafür, wo und wie Gott in unserer Zeit mitten im Kranksein von Welt und Gesellschaft Spuren seiner Gegenwart setzt. Die daraus erwachsenen Chancen sind unsere Herausforderung, sind die gottgegebenen Chancen für uns, die wir ergreifen sollen. Dass unser Leben, und das ist keine Altersfrage, zunimmt an geistlichen Gütern. Das sind die Geistesgaben, die uns befähigen, ohne Angst in die Zukunft zu blicken, aufgrund einer angemessenen Sicht auf die Welt von heute. Dafür muss man nicht aufstehen und auf die Straße laufen, das geht auch im Sitzen. Das geht im Gebet. Das geht im Gespräch mit denen, die uns sowieso begegnen. Es ist nötig, die Zeichen der Zeit zu unterscheiden, wobei es die Unterstellungen von jenen Personen zu überwinden gilt, die zwar vor Eifer brennen, aber nicht genug Sinn haben für die nötige Unterscheidung und das richtige Maß. Die in der heutigen Zeit nichts anderes sehen als Untreue und Verfall und ständig davon reden, dass unsere Zeit im Vergleich mit der Vergangenheit dauernd zum Schlechteren abgleitet. Man müsse anderer Meinung sein als diese Unheilspropheten, die immer verhängnisvolle Ereignisse voraussagen, als ob das Ende der Welt bevorstünde. Es ist tatsächlich so, dass wenn die ganze Menschheit in eine neue historische Epoche aufgebrochen sei, die in sich eine Heilsbedeutung trüge, die unerwartet und unvermutet sei, das wäre doch mal was. Worin liegt denn die Heilsbedeutung in Deutschland? Im Klimawandel? In der Pandemiebekämpfung? In fossilen Brennstoffen oder in elektrischen Autos? Lernen wir doch heute Morgen mal von Bartimäus, dass wir wieder blinde Bartimäus die einmalige Chance erkennen, die eine von Gott heilvolle Veränderung ermöglicht und diese Chance auch ergreift und auch ergreift. So wie er es getan hat, weil er die wegweisenden Spuren Gottes vernahm und aus ihnen Hoffnung und Mut ableitete. weil er Gott mehr zutraute als sich selbst und er fest davon überzeugt war, dass Jesus jedem von uns in der Gemeinde und in der Menschheit den richtigen Weg weist, wenn man ihn nur lässt. Natürlich, wir sind Menschen, wir haben Empfindungen und Bedürfnisse, wir haben Sorgen und Ängste, aber wir lernen von Bartimäus, man darf zu Gott schreien und unser Herr und Heiland sieht unser Herz, er sieht unseren Glauben und er sieht unser Vertrauen. Das Entscheidende an dieser ganzen Geschichte wird meistens übersehen. Ich habe es kaum in einer Predigt zu diesem Thema gehört, ist aber tatsächlich das Wichtigste. Als Jesus ihn fragt, willst du, was ich dir tun soll? Was ist da passiert? Habt ihr zugehört? Bartimäus zieht seinen Mantel aus und legt ihn vor Jesus hin. Der Mantel in Israel war nicht nur Schutz vor dem vorherrschenden Klima dort, sondern der lange Mantel der Menschen, fast gänzlich bedeckt, ist geistlich gesehen ein Symbol für den ganzen Menschen. Bevor Bartimäus sagt, ich will selig sehen werden, zeigt er durch diesen Akt, dass er sein ganzes Leben Jesus übergibt. Das habe ich noch kaum mal in einer Predigt gehört, ist aber wahr. Das ist unsere biblische Struktur. Vertrauen wir unserem Retter und Heiler bedingungslos unser Leben an. Und dann können wir wie Bartimäus die Gelegenheit nutzen und unserer Befindlichkeit im Rufen um Hilfe, im Zweifel sogar entgegenzuschreien. Amen. Amen. Eine kurze, aber reichhaltige Predigt. Und Herr Jesus, wir danken dir dafür, dass dein Wort so kostbar ist, dass es immer wieder, wenn wir Fragen haben, uns auch Antwort gibt. Aber wir bekommen diese Antwort nur dann, wenn wir sie auch mit reinem Herzen lesen, diese Bibel, dieses Wort. Und der Heilige Geist macht uns immer wieder neu auf Punkte aufmerksam. Und wenn wir diesen Bibeltext noch 10-mal zugrunde legen, kann es sein, dass der Heilige Geist uns noch weitere ganz neue zusätzliche Gedanken gibt, die aber mit dem Wort Gottes konform sind. Und es ist so schön, immer wieder dein Wort zu lesen, dein Wort zu hören und dann aber auch die Frage zu beantworten, will ich das? Will ich das, was mir da empfohlen wird? Will ich das, möchte ich das, möchte ich das glauben und möchte ich das tun? Das ist eine Frage, die kein Pastor für den einzelnen Menschen beantworten kann, aber sie gilt uns allen. Amen.